Manam tanıyorsa kod ben zanna diştimi Türkiye'si. İyim şütölin anka bügülsün zi.
Gültekin Alkoyak.
Und Murat Gökmen. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten TürkSat 3A, TürkSat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19 Meter Band auf 15.350 kHz. Und unsere Abendsendung im 31 Meter Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung beginnen wir nach dem Nachschnitt der Pressschau die Senderin Sportpanorama, danach der Nahosten und Türkei sowie Weil. Und danach kommt Musik.
Nachrichten.
Türkei hat den israelischen Angriff auf die iranische Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus verurteilt. Das Außenministerium gab eine Erklärung zu dem Angriff ab. In der Erklärung hieß es, Israel habe seinen jüngsten Verstößen gegen das Völkerrecht einen weiteren hinzugefügt. Wir verurteilen den Angriff Israels auf die iranische Botschaft in Damaskus, hieß es in der Erklärung. Und es wurde betont, dass man besorgt sei, dass diese Aktion zu einem Konflikt führen könnte, der die gesamte Region in Mitleidenschaft ziehen würde. Wir rufen alle betroffenen Parteien auf, mit gesundem Menschenverstand und Zurückhaltung zu handeln und das Völkerrecht zu respektieren. Bei dem Luftangriff auf das Konsulatsgebäude auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus kamen gestern 7 Menschen der iranischen Revolutionsgarde, darunter 2 Generäle, ums Leben. Es wurde angegeben, dass 6 Syrer bei dem Angriff ums Leben kamen und die Gesamtzahl der Toten 13 betrug. Während der Iran bekannt gab, dass Israel den Angriff ausgeführt habe, schwieg die Regierung von Tel Aviv weiterhin. Der Iran kündigte Vergeltung für den Angriff an und erklärte, er mache auch die USA dafür verantwortlich.
Die Vereinten Nationen haben auf die Entwicklung im Nahen Osten im Zusammenhang mit dem Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien hingewiesen und erklärt, dass große Besorgnis darüber besteht, dass sich die Spannungen in der Region auf ein viel größeres Gebiet ausweiten könnten. UN-Sprecher Stefan Dujarric beantwortete auf der täglichen Pressekonferenz die Fragen der Journalisten. Dujarric gab Auskunft über die Treffen mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres nach dem Vorfall und erklärte, dass der iranische Außenminister Hussein Emir Abdollahian Guterres angerufen habe. Dujarric sagte, dass der Generalsekretär seine Kontakte fortsetzen werde und erklärte, wir sind sehr besorgt, dass sich die aktuellen Spannungen in der Region auf ein viel größeres Gebiet ausweiten werden. Bei dem Luftangriff auf das Konsulatsgebäude auf dem Gelände der iranischen Botschaft in Damaskus kamen gestern 7 Menschen der iranischen Revolutionsgarde, darunter 2 Generäle, ums Leben.
US-Außenminister Antony Blinken hat gesagt, dass die Ukraine irgendwann Mitglied der NATO werden werde, aber ein klarer Fahrplan dafür müsse jetzt festgelegt werden. Antony Blinken, der zu einem offiziellen Besuch in Frankreich ist, sprach auf der Pressekonferenz nach seinem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen Stefan Sejour über die Akzeptanz Kiews für das Bündnis. Blinken sagte, wie die Bündnispartner auf dem Gipfel in Vilnius im Juli erklärt haben, wird die Ukraine Mitglied der NATO werden. Die Herausforderung für uns besteht nun darin, einen klaren und verständlichen Fahrplan dafür zu definieren. Und ich glaube, dass der NATO-Gipfel anlässlich des 75-jährigen Bestehens der NATO im Juni sich weitgehend darauf konzentrieren wird, wie wir diesen Fahrplan oder die Brücke zum NATO-Beitritt der Ukraine formulieren können.
Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat gesagt, die USA würden versuchen, die am 28. Juli stattfindenden Präsidentschaftswahlen in seinem Land zu diffamieren. Auf der wöchentlichen Pressekonferenz erklärte Nicolas Maduro, dass sein Land über das zuverlässigste Wahlsystem der Welt verfüge und sagte, die USA versuchen einen Schatten auf unseren Wahlkampf zu werfen, Venezuela führt eine transparente und überprüfbare Wahlpolitik ein, die USA versuchen dies zu diskreditieren. Maduro erklärte, er habe 5 gegen seine Regierung geplante Verschwörungen ausgemerzt und beschuldigte hochrangige Persönlichkeiten aus der Regierung der ehemaligen kolumbianischen Präsidenten Álvaro Uribe und Iván Duque an dieser Verschwörung beteiligt zu sein. Nicolas Maduro erklärte außerdem, dass die Hauptkandidatinnen der Opposition Maria Corina Machado und Corina Yoris nicht mit der Ablehnung ihrer Kandidaturen durch die Nationale Wahlkommission zu tun hätten. Maduro wurde von seiner Partei zum 3. Mal offiziell für die am 28. Juli stattfindenden Präsidentschaftswahlen nominiert.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Bei dem Erdbeben der Stärke 7,4, das sich in der Stadt Hualien an der Ostküste Taiwans ereignete, starben 4 Menschen. Nach Angaben des US Geological Survey lag das Epizentrum des Erdbebens der Stärke 7,4 18 Kilometer südlich der Stadt Hualien an der Ostküste Taiwans. Durch das Beben, das sich in einer Tiefe von 34,8 Kilometern ereignete, entstanden Schäden in den Siedlungen der Region. 4 Menschen starben und 90 Menschen wurden nach ersten Ermittlungen verletzt. Die taiwanesische Zentralverwaltung für Meteorologie gab die Stärke des Erdbebens mit 7,2 an und in der Stadt Hualien wurden zahlreiche Gebäude beschädigt und zerstört. Die Shuhua-Autobahn an der Ostküste von Hualien wurde aufgrund von Einstürzen geschlossen und ein Teil der Decke des internationalen Flughafens Taoyuan stürzte ein. Viele Straßen in der Umgebung von Hualien und im Inselinneren waren wegen Einstürzen und Steinschlag gesperrt. Das CWA erklärte, dass es sich um das stärkste Erdbeben handelte, das Taiwan in den letzten 50 Jahren erschüttert hat, und gab eine Tsunami-Warnung für die nördlichen Teile des Insel heraus. Andererseits gab die japanische meteorologische Agentur eine Tsunami-Warnung für die Inseln Okinawa und Miyoko im Südwesten des Landes heraus, die eine Höhe von 3 Metern erreichen könnte, während das philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie wegen der Tsunami-Gefahr zur Evakuierung der Küstengebiete aufrief. Bei dem Erdbeben der Stärke 7,7, das sich am 21. September 1999 in Taiwan 150 Kilometer südlich der Hauptstadt Taipeh ereignete, kamen etwa 2400 Menschen ums Leben, mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt und Tausende von Gebäuden wurden zerstört.
Der botswanische Präsident Masisi hat angekündigt, Deutschland 20.000 Elefanten zu überlassen. Bedingung sei, dass diese frei herumlaufen. Er will damit gegen ein geplantes Einfuhrverbot von Jagdtrophäen protestieren. Aus Verärgerung über Gesetzespläne von Bundesumweltministerin Steffi Lemke will der afrikanische Staat Botswana 20.000 Elefanten an Deutschland abgeben. Dass die deutsche Ministerin die Einfuhr von Jagdtrophäen verbieten wolle, fördere Armut und Wilderei in Botswana und schade dem Land, sagte der botswanische Präsident Mokgweetsi Masisi der Bild. Die Deutschen sollten so mit den Tieren zusammennehmen, wie er es uns vorzuschreiben versucht, sagte Masisi und fügte hinzu, das ist kein Scherz, sein Land verfüge durch erfolgreichen Artenschutz inzwischen über mehr als 130.000 Elefanten, so viele wie kein anderes afrikanisches Land, sagte der Präsident. Es gebe eine Überpopulation bei stetigem Wachstum, deshalb hat Botswana bereits 8.000 Elefanten an das Nachbarland Angola abgegeben. In seinem Land würden Menschen von Elefanten angegriffen und totgetreten, Dörfer verwüstet und Ernten vernichten, sagte Masisi. Jagd sei ein wichtiges Mittel, den Bestand zu regulieren. Dazu versteigert Botswana seit 2019 regelmäßig Lizenzen. Umweltschützer kritisieren diese Praxis.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkis hörten Sie die Nachrichten. Türkische Pressschau. Mein Untersaar schreibt unter der Schlagzeile Luftoperation auf Mitina und Gara. Bei einer Luftoperation auf die Regionen Mitina und Gara im Nordirak seien 6 PKK-Terroristen neutralisiert worden. Vatan schreibt unter der Schlagzeile Visumfreiheit für türkische Staatsbürger. Für die griechischen Inseln habe Visum an den Grenzübergängen begonnen. Türkische Touristen können sich laut Zeitungsmeldungen mit dem Visum, das sie gegen Zahlung von 60 Euro in den Häfen von 10 griechischen Inseln erhalten, bis zu einer Woche lang auf diesen Inseln aufhalten. Sabah schreibt unter der Schlagzeile, das erste Schiff ankert. Das Kreuzfahrtschiff Astoria Grande mit 707 Passagieren aus Sotschi, Russland, sei nach Ägypten in Izmir angekommen. Die überwiegend russischen Touristen an Bord hätten den historischen Kemeralte Bazar ins Stadtzentrum und die antike Stadt Ephesus im Bezirk Selçuk besucht. Hürriyet schreibt unter der Schlagzeile Automobilabsatz steigt. In Türkei hätten die Automobilverkäufe im März einen neuen Rekord aufgestellt. Im vergangenen Monat seien landesweit 109.828 Autos und Nutzfahrzeuge verkauft worden. Habertürk schreibt unter der Schlagzeile Yaskan Erdoğmuş wurde im Alter von 12 Jahren Großmeister im Schach. Yaskan Erdoğmuş, der am offenen Kränke Schachturnier teilgenommen habe im Alter von 12 Jahren den Titel eines Großmeisters erhalten. Mit Yaskan, der viertjüngste Spieler ist, dem dies in der Schachgeschichte gelungen ist, sei die Zahl der Großmeister in Türkei auf 16 gestiegen. Meine Damen und Herren, Sie hatten die türkische Pressshow.
Nachrichten aus aller Welt in 41 Sprachen sind unter dieser Adresse www.tatwordworld.com.
Sportpanorama.
Wie jede Woche sind wir mit der türkischen und den fünf großen europäischen Fußballligen und den Sportereignissen aus der Welt mit Ihnen zusammen. Wegen den Kommunalwahlen am vergangenen Wochenende finden die Spiele der Trendyol Super League in dieser Woche statt. Das Titelrennen um die türkische Fußballmeisterschaft zwischen Fenerbahçe und Galatasaray bleibt weiter spannend. Der Punkteabstand zwischen dem dichtesten Verfolger und dem Tabellenerst und Zweiten liegt bei 30 Punkten. Die Nachwirkungen des letzten Spiels zwischen Trabzonspor und Fenerbahçe dauern an. Der Angriff auf Fenerbahçe-Fußballer durch Zuschauer nach dem Spiel in Trabzon war nicht nur in Türkei, sondern auch in Europa ein Thema. UEFA-Präsident Alexander Ceferin setzte eine Kommission ein, um die Entwicklung in Türkei zu untersuchen. In der englischen Premier League bleibt es um die Meisterschaft zwischen Liverpool, Arsenal und Manchester City weiter spannend. Am 29. Spieltag kam Manchester City zu Hause gegen Arsenal über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Liverpool besiegte Brighton 2:1 und eroberte die Tabellenspitze zurück. Die Reds führen die Tabelle mit 67 Punkten an, gefolgt von Arsenal mit 65 und Manchester City mit 64 Punkten. In der spanischen La Liga kommt Real Madrid dem Meistertitel Schritt für Schritt näher. Real Madrid besiegte am 30. Spieltag zu Hause Atletico Bilbao 2:0. Die Tore kamen in der 78. Minute von Rodrigo. Der türkische Nationalspieler Arda Güler verfolgte das Spiel von der Ersatzbank. Real Madrid führt die Tabelle mit 75 Punkten an, gefolgt von Barcelona mit 67 Punkten. In der italienischen Serie A führt Inter die Tabelle auch am 30. Spieltag an. Der türkische Nationalspieler Hakan Çalhanoğlu kommt mit Inter dem Meistertitel immer näher. Der dichteste Verfolger Mailand liegt 10 Punkte hinter auf dem 2. Platz. Juventus, dessen Träume von der Meisterschaft nach dem Spiel gegen Inter geplatzt sind, findet nur schwer in die Erfolgsspur zurück. Die Schwarz-Weißen verloren am Wochenende 0:1 gegen Lazio und liegen 6 Punkte hinter Mailand auf dem 3. Platz. Der 27. Spieltag der Bundesliga ist abgeschlossen und Bayer Leverkusen kommt dem Meistertitel immer näher. Die bislang ungeschlagen Leverkusener besiegen Hoffenheim mit 2 Toren in nur 3 Minuten 2:1. Robert Andrich glich in der 88. Minute aus und Patrick Schick sorgte in der 1. Minute der Nachspielzeit für den Sieg der Werkself. Der deutsche Rekordmeister Bayern München verlor zu Hause gegen Borussia Dortmund und liegt nun 13 Punkte hinter Leverkusen. Leverkusen könnte mit 3 Siegen in den noch verbliebenen 7 Spielen schon vorzeitig seine Meisterschaft feiern. Somit könnte der Klub den ersten Meistertitel seiner Geschichte holen und die Serie von Bayern München 11 Meistertitel in Serie beenden. In der französischen Ligue 1 ist Paris Saint-Germain der größte Anwärter auf den Titel. Am 27. Spieltag holte PSG bei Marseille einen 2:0 Auswärtssieg, obwohl Lucas Beraldo vom Paris Saint-Germain nach der roten Karte in der 14. Minute in Unterzahl spielen musste. PSG führt die Tabelle mit 62 Punkten an, gefolgt von Brest mit 50 und Monaco mit 49 Punkten. Sportpanorama setzt seinen Beitrag mit den Sportereignissen aus der Welt fort. Der World Challenge Cup im Kunstturnen ist zu Ende. Die türkischen Athleten beendeten die Veranstaltung in Antalya mit 2 Gold, einer Silber- und einer Bronzemedaille. An den Ring holte Ibrahim Çolak und im Bodenturnen Adem Asil die Goldmedaille. Beim Tennisturnier der Miami Open war die Aufregung zu Ende. Jannik Sinner besiegte beim Tennisturnier der Miami Open im Finale der Herren Grigor Dimitrov und holte seinen ersten Miami-Sieg in seiner Karriere. Sinner, der Sieger der Australian Open, rückte mit seinem Sieg in Miami auf den 2. Platz der Weltrangliste vor. Im Damen-Einzel besiegte die US-Amerikanerin Danielle Collins die kasachische Tennisspielerin Elena Rybakina mit 2:0 und holte den Titel. Das in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi veranstaltete Indian Open Golfturnier ist zu Ende gegangen. Der japanische Golfer Keita Nakajima wurde mit seiner Erfolgsserie am Finaltag zum Champion. Auf Wiederhören.
Sportpanorama.
Çay gibi yudum yudum içtim seni. Sigaramda duman gibi ciğerime çektim seni. Bardağımdaki çay gibi yudum yudum içtim seni. Sigaramda duman gibi ciğerime çektim seni. Oysa ki sen yoktun yanımda yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda dalımda. Düşündüm de benden sonunda sonunda hayal edip öptüm seni. Oysa ki sen yoktun yanımda yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda dalımda. Düşündüm de benden sonunda sonunda yüreğime ektim seni. Çok özlemişim ki öyle çok beklemişim ki öyle benimsemişim ki benliğime kattım seni. Öyle çok özlemişim ki öyle çok beklemişim ki öyle benimsemişim ki benliğime kattım seni. Oysa ki sen yoktun yanımda yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda dalımda. Düşündüm de ben en sonunda sonunda hayal edip öptüm seni. Oysa ki sen yoktun yanımda yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda dalımda. Düşündüm de ben en sonunda sonunda yüreğime ektim seni. Oysa ki sen yoktun yanımda yanımda. Tomurcuk gül oldun dalımda dalımda. Düşündüm de ben en sonunda sonunda yüreğime ektim seni.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Der Nahe Osten und Türkei.
Meine Damen und Herren, willkommen zu einer neuen Folge der Sendereihe der Nahosten und Türkei. In der heutigen Folge geht es um einen wichtigen Denker, der die Geografie des Osmanischen Reiches beeinflusste, Mehmet Ziya Gökalp. Sie hören nun eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag von Mehmet Ziya Gökalp, einem der bedeutendsten Intellektuellen, der die Geografie des Osmanischen Reiches beeinflusst hat, zum 148. Mal. Gökalp wurde am 23. März 1876 in Diyarbakır, eine der wichtigsten Städte des damaligen Reiches, geboren. Ziya Bey gehörte zu einer der Adelsfamilien von Diyarbakır, den Müftüzades und Pirinçzades. Mit der Ausrufung der zweiten konstitutionellen Monarchie gründete Ziya Gökalp eine Zweigstelle der Unions- und Fortschrittsgesellschaft in Diyarbakır und wurde deren Leiter. Er forcierte seine kulturellen und wissenschaftlichen Aktivitäten. Ziya Gökalp hielt in der Diyarbakır-Zweigstelle der Unions- und Fortschrittsgesellschaft Vorträge zu verschiedenen Themen, insbesondere zu Freiheit und Konstitutionalismus. Im Jahr 1911 begann er, in der Zeitschrift Genç Kalemler zu schreiben, die von führenden Denkern der Zeit wie Ömer Seyfettin und Ali Canip herausgegeben wurde. Viele seiner berühmten Gedichte wurden ebenfalls in der genannten Zeitschrift veröffentlicht. Bei den Parlamentswahlen in 1912 zog er als Abgeordneter von Ergani ins Parlament ein. Im Jahr 1913 wurde in der Zeitschrift Türk Yurdu eine Artikelserie mit dem Titel Türkisierung, Islamisierung, Modernisierung veröffentlicht. In dieser Serie betonte Gökalp, dass diese drei Bewegungen nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich vielmehr gegenseitig ergänzen. Gökalp ging es dabei vor allem darum, das Osmanische Reich gegen die Versuche der imperialistischen Staaten am Leben zu erhalten. Im Jahr 1919 begann die Regierung von Sultan Damat Ferit Pascha unmittelbar nach ihrer Machtübernahme mit der Verhaftung von Mitgliedern des Komitees für Union und Fortschritt. Auch Ziya Gökalp wurde am 30. März 1919 verhaftet. Ziya Gökalp, der zusammen mit anderen Unionisten vor Gericht stand, wurde für schuldig befunden und am 26. Mai 1919 zusammen mit 60 anderen ins Exil nach Malta geschickt. Sein Exil auf Malta endete mit dem zwischen der Regierung in Ankara und den Briten unterzeichneten Abkommen über den Austausch von Gefangenen und er kehrte am 19. Mai 1921 nach Istanbul zurück. Danach kehrte Ziya Bey in seine Heimatstadt Diyarbakır zurück, wo er Vorträge hielt und die Öffentlichkeit durch die Organisation von Versammlungen und Konferenzen zur Unterstützung des nationalen Befreiungskampfes gegen die Besatzung der imperialistischen Staaten ermutigte. Im Juni 1922 begann er zusammen mit dem Lehrer Ali Nusret Göksel mit der Herausgabe von Küçük Mecmua. Im August 1923 zog er bei den Wahlen zur türkischen Großen Nationalversammlung als Abgeordneter von Diyarbakır ins Parlament ein. Während seiner Amtszeit als Abgeordneter setzte er seine intellektuellen und kulturellen Aktivitäten fort. Ziya Gökalp vertrat die Ansicht, dass sich das Istanbuler Türkisch im gesamten Gebiet des osmanischen Überbleibsels verbreiten sollte. Gökalp zufolge ist es eine Pflicht für alle Türken, das Istanbuler Türkisch zu einer Literatursprache für die gesamte Region zu machen. Ziya Gökalp war der Erste, der den Begriff Mefkure, also Ideal, in der osmanischen Geografie verwendete. Er gab diesem Konzept auch einen soziologischen Inhalt. Gökalp definierte dieses Konzept als die Verwirklichung der eigenen Identität durch die Gesellschaft in Zeiten großer Krisen, der Auslöschung der individuellen Identität und der Dominanz der nationalen Identität. Mefkure ist die Wahrnehmung einer in der Gesellschaft im Wesentlichen vorhandenen Realität durch Individuen in Zeiten der Not. Für Gökalp ist das Ziel eine Kraftquelle, die die Gesellschaft wiederbelebt, die Gleichgültigen mobilisiert, die Faulen fleißig und die Egoisten altruistisch macht. Meine Damen und Herren, Sie hörten eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Wir hoffen, Sie nächste Woche zu einer neuen Folge wieder antreffen zu können. Bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Der Nahe Osten und Türkei.
Hesap sordum, yumrukladım duvarlara. Mor salgımı sokakta ellerimi tutup, okşayla saçlarımı dizinde uyut. Ne çok severmişim gidince anladım bu serseri gecelerde sana. Saçlarımın izinde. hesap sordum, yumrukladım duvarlara.
Stimme Türkiyes ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Wein. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Im heutigen Teil unserer Sendung werden wir über eine Bequemlichkeit sprechen, die unser Zeitalter mit sich bringt, und über eine Komplexität, die sich daraus entwickelt. Wir beginnen unsere Worte damit, wo der Zugang zu Informationen heutzutage extrem einfach ist. Hole ich mir die Informationen aus der richtigen Quelle? Das Internet, das sich seit den 2000er Jahren weit verbreitet hat und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist, bringt uns die Welt zu Füßen. Vor nicht allzu langer Zeit, vor 25 Jahren, mussten wir Bibliotheken aufsuchen, um detaillierte Informationen zu einem Thema zu erhalten. Aber heute können wir in wenigen Minuten auf das zugreifen, wonach wir suchen. Aber wie sicher können wir uns der Genauigkeit der Informationen sein, die wir abrufen? Es ist schwierig, ein allgemeines Vertrauen in die Richtigkeit der Informationen im Internet zu schaffen. Dies liegt daran, dass das Internet eine riesige Informationsquelle ist und die Qualität und Genauigkeit der darin enthaltenen Informationen sehr unterschiedlich ist. Dies liegt vor allem daran, dass jeder, der über einen Internetzugang verfügt, Informationen oder Meinungen zu jedem Thema über das Internet verbreiten kann. Obwohl es Vorteile wie Schnelligkeit und unabhängige Quellen hat, vor allem wenn es um den Erhalt von Nachrichten geht, führt diese Situation dazu, dass sich falsche Nachrichten noch schneller verbreiten. Wenn wir außerdem bedenken, dass gefälschte Audio- und Videodateien heute mit künstlicher Intelligenz produziert werden können, wird die Notwendigkeit der Bestätigung von Informationen noch wichtiger. Das Problem der Überprüfung von Informationen ist natürlich nicht erst mit dem Internet entstanden. Es ist nicht möglich, dass alles, was in Büchern oder Zeitungen steht, wahr ist. Da Enzyklopädien oder akademische Veröffentlichungen jedoch von Fachleuten verfasst und geprüft werden, sind sie abgesehen von kleinen Fehlern immer noch die zuverlässigsten Quellen. Bei den Nachrichten konnte früher durch den Vergleich einiger gedruckter Zeitungen ein gewisses Maß an Genauigkeit erreicht werden, während wir heute mit einer fast unbegrenzten Anzahl von Quellen konfrontiert sind. vielen Ländern bieten öffentliche und private Organisationen kostenlose Systeme an, die zu diesem Zweck entwickelt wurden, um die Genauigkeit der im Internet verbreiteten Informationen zu überprüfen. Die Konsultation dieser Quellen, die Überprüfung der Nachrichten von mehr als einem Kanal und die Überprüfung der Anerkennung des Nachrichtenanbieters sind praktische Methoden, die wir nutzen können, um die richtigen Informationen zu erhalten. Wir verabschieden uns für heute mit den Worten: Ich informiere mich aus der richtigen Quelle, weil ich mich nicht täuschen lassen will. Auf Wiederhören! Weil.
Heylalara bedel ettik ve de dağlara Yatağı yorganı alıp düştük yollara Gülü çemeni değiştik ver ve donlara Köyü düşündük çemenem içim yanıyor Yanıyor da güzel anam Yürek kanıyor Gülü çemeni değiştik Örbe tonlara Köyü düşündük çemenem içim yanıyor Yanıyor da güzel anam Yürek kanıyor Hasan dayımın andanda harman savurmak Gülsüm gülle asumana suda rastlamak Ahraçta tutan yoğurda parmağı bağlamak Aklıma düştükçe anam içim yanıyor. Yanıyor da cigerhane yürek kanıyor. Hele o bahraşta tutan yoğurda parmak bamba. Aklıma düştükçe kardeş içim yanıyor. Yanıyor da güzel anam yürek kanıyor. Burada dost bir yiğin anam zırhan oldu. Elini tuttum bil ki elim yanıyor. Şeref ekmek bulamazken şerefsiz budum. Götürdükçe cigarayı içim.
Überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Bilim, bilim, sebebini bilim.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
هنا اذاعت صوت ترکیه.
دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
اوودی رادیو گلاس ترکیه.
ترکیه‌نین سس رادیوسو.
کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
استا اس لا ووس د ترکیه.
سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
Юфлет Зари и Туркия.
这里是 土耳其 之声 广播电台.
Инджам Кара, радио Садае Туркия.
Да, Туркия радио да.
Хосуме Туркияи зайна радио гаяна.
Петерчия радио Садбури Туркия схма.
Овода Туркия үни радиосу.
Айч радио Воча Туркия.
Говорит голос Тюркия.
Эфирда Тюркия овоза.
Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
Е садай Тюркия.
Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
Эво ифонетис Тюркия.
Овди радио глас Тюркия.
Гидарреби амурият Тюркия.
Ини адала радио суара Тюркия.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radiosa.
It Turkiye hangia radio ya.
Oldu radio glas Turkiye.
Turkiye öne radiosu.
Burası Türkiye'nin sesi radiosu.
Mein Name ist Dan, somit geht unsere Sendung der Stimme Türkiye's Sende. Die Sendung wurde von Murat Gökmen moderiert. Mit dem uns wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Yer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin ses radyosu.